ARD Sounds.
Eigentlich ist elektrischer Strom das Produkt mit dem kürzesten Haltbarkeitsdatum ever, weil sobald er in Kraftwerken erzeugt wird, wird er auch gleich wieder verbraucht. Will man ihn aufheben, also speichern, dann braucht man eine Batterie, einen Akku. Und für den Hausgebrauch ist das kein Problem, zum Beispiel mit einer Powerbank. Die reicht dann für ein paar Handyladungen. Aber was, wenn man nicht nur ein Handy per Batteriespeicher mit Strom versorgen will, sondern gleich eine ganze Stadt und das mehrere Stunden lang? Ob das geht, darum geht's heute hier bei uns im IQ-Podcast. Können Batteriespeicher ein ganzes Kraftwerk ersetzen?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Franzi Konitzer aus dem IQ-Team und ich freue mich sehr, dass heute mein Kollege David Globig bei mir ist. Hallo David.
Hallo Franzi.
Du beschäftigst dich ja schon seit Jahren mit dem Thema Batterie, Speicher, Stromversorgung, Stromnetze. Ich habe eben von einer Powerbank gesprochen. Die ist ja ziemlich handlich. Wie gesagt, reicht für ein paar Handyladungen. Wie könnte ich mir denn überhaupt so riesige Batteriespeicher vorstellen? Oder wie groß sind die denn inzwischen?
Also ich habe das erste Mal über diese Batteriespeicher vor 12 Jahren berichtet und habe damals mit Betreibern von einem Speicherkraftwerk gesprochen, das eine Leistung von 5 Megawatt hat, eine Kapazität von 5 Megawattstunden. Das ist eine Anlage, die steht in Schwerin. Das ist so ein schlichtes Industriegebäude, könnte man sagen, gar nicht mal so besonders groß. Und diese Anlage ist eigentlich dafür gedacht, kurzfristige Netzschwankungen auszugleichen. 5 Megawattstunden, damit hat man immerhin die Möglichkeit, einige tausend Haushalte eine Stunde lang mit Strom versorgen zu können. Das fand ich damals ganz beachtlich. Aber jetzt entsteht zum Beispiel in Laufenburg in der Schweiz ein Batteriespeicher, der am Schluss 1,2 Gigawatt elektrische Leistung abgeben können soll. Und das entspricht dem, was ein großes Kernkraftwerk liefert, allein aus diesem einen Speicher. Und was da die Kapazität angeht, das würde 5 Stunden lang für 1 Million Haushalte reichen. Entsprechend sind dann auch die Dimensionen, also nicht mehr so ein kleines Gebäude, sondern die Baustelle in der Schweiz, das ist eine 27 Meter tiefe Baugrube mit einer Fläche, die, ich glaube, so 2 Fußballfeldern entspricht. Und das Ganze soll dann 2029 in Betrieb gehen.
Okay, also das klingt gigantisch groß, 2 Fußballfelder. Aber du hast ja gesagt, das soll gebaut werden in der Schweiz. Was ist denn der Stand bei Batteriespeichern bei uns? Also auch in Deutschland denke ich ja, dass sich seit den vor 12 Jahren bei Schwerin einiges getan hat.
Ja, also der Aufbau von Batteriespeichern, der boomt wirklich. Das konnte man jetzt auch auf der Messe sehen in München. The Smarter E heißt die. Das ist eigentlich ein Branchentreffen von allen möglichen Leuten rund um Photovoltaik, Speichertechnologien und Ähnliches. Und da wurden ganz, ganz viele von diesen Batteriespeichern präsentiert. Und es gibt auch einen aktuellen Report, einen Ausblick für den europäischen Batteriemarkt bis 2030. Der ist vor wenigen Wochen rausgekommen. Und man hat wirklich das Gefühl, da ist Goldgräberstimmung.
In der Europäischen Union waren Ende 2025 Batteriespeicher mit einer Gesamtleistung von 40 Gigawatt installiert. Das entspricht über 30 großen Kernkraftwerken. Diese Leistung könnten die Batteriespeicher knapp 2 Stunden lang zur Verfügung stellen. So fasst es der Wirtschaftsverband Solar Power Europe zusammen. Ein großer Teil dieser Speicherkapazitäten ist ganz frisch dazugekommen. Allein innerhalb des vergangenen Jahres sind so viele Batteriespeicher dazugebaut worden, dass die Kapazität um gut 45% gestiegen ist. Besonders groß ist der Zuwachs in Deutschland. Hier hat sich die Kapazität von Batteriespeichern in den vergangenen 4 Jahren sogar verfünffacht.
Ja, in 4 Jahren eine verfünffachte Kapazität, das klingt wirklich nach Boom. Wird das so weitergehen?
Ja, das muss weiterlaufen. Also in Deutschland stammen ja inzwischen fast 60% des Stroms aus Erneuerbaren. Und wir haben nicht nur das Problem, dass es Schwankungen gibt, dass mal mehr Photovoltaikstrom erzeugt wird, mal mehr Windstrom oder mal weniger, sondern bei uns kommt auch der Ausbau des Stromnetzes nicht hinterher. Darum müssen immer wieder Anlagen abgeregelt werden. Und dabei geht natürlich dann klimaneutral erzeugter Strom verloren, für den es aber dann zu einem anderen Zeitpunkt Bedarf geben würde. Und der Strom würde dann zu diesem anderen Zeitpunkt auch das Netz nicht mehr überlasten. Also der Ausbau der Erneuerbaren und der Ausbau der Speicherkapazitäten müssen parallel laufen.
Diese Batteriespeicher, die es jetzt auch schon gibt, wenn du sagst, es hat sich in Deutschland auch verfünffacht innerhalb der letzten 4 Jahre. Was sind das denn für Batteriespeicher derzeit? Also sind die in den Kellern von Häusern installiert? Wie muss ich mir die vorstellen?
Das sind ganz unterschiedliche Anlagen. Also anfangs waren es tatsächlich eher kleine Batteriespeicher, die sich die Besitzer von Photovoltaikanlagen tatsächlich in den Keller gebaut haben. Und dabei ist es ursprünglich in erster Linie um den Stromverbrauch im eigenen Haushalt gegangen. Also die wollten dann auch abends Strom zur Verfügung haben, wenn die Sonne untergegangen ist. Aber inzwischen entstehen eben immer mehr mittelgroße bis große Anlagen, sowas wie in der Schweiz. Und die können dann das Stromnetz insgesamt stabilisieren, also die Schwankungen ausgleichen beim Strom aus Windkraft und Photovoltaik. Und die können tatsächlich mehr und mehr Aufgaben von großen Kraftwerken übernehmen, speziell von fossilen Kraftwerken.
Was steckt denn an Batterietechnologie in solchen großen Speichern? So aus dem Alltag kenne ich ja meistens Lithium-Ionen-Akkus, die scheinen überall drin zu stecken. Ist das hier auch so?
Das ist tatsächlich da auch so. Also in dem überwiegenden Teil der jetzigen Batteriespeicher stecken Lithium-Ionen-Akkus. Aber letztlich kommt es auch gar nicht darauf an, was da drin steckt. Der Markt ist technologieblind. Das hat mir David Wedepohl so erklärt. Der ist der internationale Geschäftsführer vom Bundesverband Solarwirtschaft. Technologieblind bedeutet, der Batterietyp spielt da keine Rolle. Es geht wirklich nur um die Menge an Strom, die gespeichert wird. Das kann eben mit Lithium-Ionen-Akkus passieren. Das kann aber auch mit Redox-Flow-Technologie sein. Die soll zum Beispiel in der Schweizer Anlage eingebaut werden.
Die mit den 2 Fußballfeldern, das ist definitiv hängen geblieben, dieses Bild. Aber Redox Flow kenne ich nicht. Was ist das?
Da werden 2 flüssige Elektrolyte durch eine spezielle Zelle gepumpt. Und in dieser Zelle ist eine Membran. Und dabei werden diese Elektrolyte, diese Flüssigkeiten sozusagen aufgeladen. Und diese Flüssigkeiten, die überwiegend aus Wasser bestehen, das sorgt übrigens auch dafür, dass das nicht brennen kann, anders als viele Lithium-Ionen-Akkus.
Praktisch.
Diese Flüssigkeiten kann ich dann in großen Tanks lagern. Und das erklärt auch mit, warum denn in der Schweiz diese Anlage so groß werden wird. Da kann ich diese Flüssigkeiten dann eben auf Dauer unterbringen. Die entladen sich auch nicht einfach. Und wenn man dann Strom braucht, dann pumpt man die Flüssigkeiten aus den Tanks wieder in die Zelle, beziehungsweise in mehrere Zellen. Da kann man viele parallel betreiben und die liefern dann Strom.
Okay, also deshalb wird diese Schweizer Anlage so von der Fläche so groß werden, weil da diese ganzen Tanks mit diesen 2 unterschiedlichen Flüssigkeiten draufstehen. Okay, aber du hast ja auch, wie gesagt, diese Fußballfelder, die hängen mir im Kopf. Da hast du ja auch von großen Kraftwerken bzw. Kernkraftwerken gesprochen und sie als Vergleich genommen, was die Leistung betrifft, die diese Batteriespeicher bereitstellen können. Was ist denn dein Eindruck? Kommen wir denn mit Batteriespeichern so weit, dass wir solche Kraftwerke komplett durch Batteriespeicher ersetzen könnten? Also zum Beispiel auch Braunkohlekraftwerke und Steinkohlekraftwerke, die ja in ein paar Jahren bei uns komplett vom Netz gehen werden.
Also man muss ein bisschen aufpassen. Bei den Batteriespeichern ist es jetzt nicht so, dass ich einfach einen Batteriespeicher als Komplettersatz für ein Kraftwerk dahinstellen kann. Denn die Leistung eines solchen Batteriespeichers, die mag vielleicht eben einem Kraftwerk entsprechen. Ich hatte ja als Vergleich das Kernkraftwerk mit den Gigawatt. Aber diese Leistung kann so ein Batteriespeicher eben nur über eine relativ kurze Zeit abgeben, also ein paar Stunden. Das heißt, das ist eben nichts für den Dauerbetrieb.
Der eigentliche Ersatz sind eben die Erneuerbaren. Aber deren Anteil kann ich mit Hilfe der Batteriespeicher weiter erhöhen und so dann eben die großen Kraftwerke, die Kernkraftwerke, die Kohlekraftwerke loswerden.
Und wie gut das funktioniert, dazu kann man Modelle entwickeln und sich das dann in diesen Modellen anschauen. Und das haben Wissenschaftsjournalisten vom Science Media Center zusammen mit Forschenden vor kurzem mal genauer gemacht. Die haben so ein Rechenmodell entwickelt, um entsprechende Szenarien für die Stromerzeugung durchzuspielen. Also die haben dann mal abgeschätzt, wie viel Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen Strom liefern können, wenn die Kohlekraftwerke vom Netz gehen, und haben dann einfach mal einen Ausbau der Batteriespeicher angenommen. Und wenn man da von der Größenordnung ausgeht, wie es die Branche tut, was die weitere Entwicklung angeht, und die ist da ziemlich optimistisch, dann kann das tatsächlich ziemlich gut mit Hilfe von Batterien funktionieren alles. Aber es wird in Jahren, in denen der Stromertrag durch Windenergie besonders niedrig ist. Man hat einfach da historische Daten einfließen lassen. In solchen Jahren wird es immer noch eine kleine Lücke geben. Und um die zu schließen, müssen tatsächlich noch mehr Batteriespeicher her. Und zwar mehr Speicher, als die Branche in ihrem Optimismus so für die nächsten Jahre voraussagt. Und trotzdem bräuchte man wahrscheinlich dann noch Gaskraftwerke, die, und das ist ja auch so vorgesehen, dann klimaneutral mit Wasserstoff laufen können. Und man muss noch etwas machen, den Stromverbrauch flexibilisieren. Dass man also zum Beispiel Kühlhäuser, Wärmepumpen, E-Auto-Ladestationen so steuert, dass Stromerzeugung und Strombedarf möglichst perfekt zusammenpassen.
Das klingt nach einer Aufgabe. Gibt es denn irgendwo Vorbilder für uns in Bezug auf dieses Jahr, auf diese Pläne oder auf diesen künftigen Bedarf?
Genau das habe ich auch David Wedepohl vom Bundesverband Solarwirtschaft gefragt. Und der hat eine für mich überraschende Antwort gegeben: Australien. Dort hat man sich nämlich was Interessantes für den Handel mit Energiemengen überlegt.
Die haben ein ganz kluges Marktmodell geschaffen, in dem sie mit ihren erneuerbaren Erzeugungsanlagen, mit Solarparks, mit Windfarmen und Batterien handeln können und so für die Systemstabilität sorgen. Diese Handelssysteme basieren auf künstlicher Intelligenz, weil gar kein Mensch so schnell reagieren kann und sie dann ihre Energiemengen anbieten. Das ist sehr, sehr spannend.
Was denkst du, David? Schaffen wir es dank Batteriespeicher wirklich, ja, eine 100-prozentige, sichere und günstige, nicht zu vergessen, Versorgung aus erneuerbaren Energien hinzubekommen künftig?
Also grundsätzlich ist das drin. Die Technologien, die haben wir. Wir müssen sie jetzt in Anführungszeichen nur noch geschickt kombinieren. Und trotzdem werden, wie so oft, dann wahrscheinlich die letzten paar Prozent die aufwendigsten und teuersten werden. Und das dann wirklich ohne andere Energieträger und wirklich nur mit erneuerbaren Batterien und mit anderen Speichertechnologien hinzubekommen, das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern. Und die politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen müssen stimmen dafür. Zum Beispiel gibt es nur für ganz wenige Länder konkrete Ausbauziele für Batteriespeicher. Aber einen Anreiz, Batteriespeicher weiter kräftig auszubauen, den gibt es auf jeden Fall. Zu dem Ergebnis kommt zumindest der Wirtschaftsverband Solar Power. Der sagt, dass sich mit Hilfe der Speicher die Erneuerbaren so stark ausbauen lassen und sich die Strompreise so gut steuern lassen, dass man die Betriebskosten des europäischen Stromsystems letztlich halbieren kann.
Ja dann, lieber David, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich bin schon gespannt, was du mir dann in 12 Jahren darüber erzählst, wie dann der Stand darüber ist. Das war's für diese Folge des IQ-Podcasts. Und David hatte vorhin auch erzählt, dass künftig bei der Energieversorgung Gaskraftwerke, die mit klimafreundlichem oder klimaneutralem Wasserstoff betrieben werden, eine große Rolle spielen werden. Und dazu haben wir kürzlich eine IQ-Folge gemacht und die haben wir euch in den Shownotes verlinkt zu dieser Folge. Und da findet ihr auch Mittel und Wege, um uns zu kontaktieren, via E-Mail und WhatsApp. Schreibt uns, wir freuen uns, von euch zu hören. Die Redaktion für diese Folge hatte Miriam Stumpfe. Mein Name ist Franzi Konitzer und ich sage Ciao und Servus. Bis zum nächsten Mal.